Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Moritz Fürste, Hockeylegende, Welthockeyspieler, dreifacher Medaillengewinner bei Olympia und aktuell in aller Munde, weil er HYROX groß gemacht hat. Er ist Gründer von HYROX, von der Sportart, die gerade dermaßen durch die Decke geht und gehypt wird.
HYROX ist 8x1 Kilometer laufen und dazwischen 8 kleine Übungen einstreuen, was sich jetzt relativ leicht anhört. Wird für mich vielleicht auch so sein, ich habe mich bei Moritz direkt mal beworben, für die deutsche Meisterschaft den Titel explizit für mich anfertigen zu lassen. Wir haben mit Moritz darüber gesprochen, wie vielleicht auch die Chancen stehen, dass HYROX mal olympisch wird.
Wir haben mit Moritz ein Gespräch geführt, was auf zwei Ebenen wahnsinnig spannend war. Einmal der Sportler auf der einen Seite, der Unternehmer auf der anderen. Und es war ein sehr inspirierendes Gespräch, das großen Spaß gemacht hat. Freut euch drauf, freut euch auf die Folge mit Moritz Fürste.
Freut euch auch auf die Glocke zu drücken, zu kommentieren, die Folge zu teilen und uns ein bisschen anzuschieben. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Klassische Frage noch, Martin, einmal kurz, Glockengeräusch. Brr, brr. Doch jedes Mal eine andere Glocke. So, viel Spaß.
Werbung.
Moment noch, bevor wir mit Moritz loslegen, eine wichtige Info vorab. Diese Folge wird präsentiert von Gillette Labs.
Und das passt ehrlicherweise wie die Faust aufs Auge, weil Gillette Labs ja auch im Mai beim HYROX Event in Berlin als exklusiver Namenspartner am Start ist. Also genau da eigentlich, wo Leute freiwillig Dinge tun, die sich komplett unvernünftig anfühlen.
Ja, stimmt, denn HYROX ist ja so ein bisschen ein Mix aus: Warum mache ich das nur? Und okay, ich melde mich direkt nochmal an.
Und genau in dieser Welt geht es halt nicht nur um Performance, sondern auch um die Details drumherum.
Sehr schöne Überleitung, womit wir beim Thema Körperpflege wären. Gillette hat jetzt im April die neue Gillette Labs Body and Intimate Linie präsentiert. Und der brandneue Rasierer bietet Gillette sicherste Körperrasur dank dreifach Schutzsystem und innovativen Griff für maximale Kontrolle.
Und ganz ehrlich, dieses Dreifach-Schutzsystem ist hier tatsächlich deutlich mehr als nur ein klassisches Buzzword. Ein Schutzelement gegen Irritationen, Schutz vor so nervig eingewachsenen Haaren und on top ein langanhaltender Gleitstreifen.
Also alles Dinge, die ich so nach dem Training oder nach dem Rennen brauche, wenn mein Körper eh schon sagt, boah, Digi, heute war echt genug.
Ja, damit aber eben noch nicht genug, denn wir haben noch einen drauf. Der Griff an der ganzen Sache ist komplett neu gedacht. Maximale Kontrolle, auch wenn du, Arndt, ja bekanntlich nach dem Training eigentlich gar nichts mehr kontrollierst.
Du bist so witzig, ey. Aber egal, ganz wichtig, Gillette Labs Body and Intimate ist die erste Körper- und Intimrasurlinie, die von der Skin Health Alliance akkreditiert wurde.
Heißt im Klartext, da hat sich jemand wirklich, wirklich, wirklich Gedanken gemacht.
Ganz genau. Alles wissenschaftlich fundiert, alles top. So, und jetzt geht's rein in die Folge mit Moritz Fürste. Viel Spaß dabei.
Werbung Ende.
Freunde, 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 da sind wir wieder. Eine neue Folge. Wie immer an meiner Seite mein Lieblings-Co-Host Arndt Ziegler. Moin Arndt.
Moin Martin. Sehr schön, wieder hier zu sein.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Sportler, Olympiasieger, Unternehmer, Moritz Mo Fürste. Grüß dich, Mo.
Hallo. Nur heute habt ihr einen besonderen Gast.
Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast.
Ich wollte gerade sagen, ey Martin, hast du das nicht schon mal gesagt?
Das sage ich zu jedem, weißt du, dass alle ein gutes Gefühl direkt zu anfangen haben. Alle sind besonders, alle Menschen
sind besonders.
Hat funktioniert. Moritz hat uns entlarvt, aber gut. Moritz, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir starten direkt rein mit einem, also unser Podcast heißt Dein erstes Mal. Und bei dir haben wir in der Vorbereitung überlegt, gibt ja im Grunde so zwei große Stränge, über die wir heute auch mit dir reden wollen. Also auf der einen Seite, da geht kein Weg dran vorbei, wenn wir mal einen Olympiasieger, zweifachen, einen Welthockeyspieler, echt eine Sportlegende hier haben, dann geht es natürlich um dich als Sportler. Und dann, und das werden viele, aber vielleicht nicht alle wissen, bist du gerade als Unternehmer wahnsinnig erfolgreich. mit dem Thema Hyrox, mit einer neuen Sportart. Darf man eigentlich Sportart sagen? Sportart, ne? Hyrox ist eine Sportart, ne?
Ich bitte drum.
Genau, ja. Und da kommen wir später noch drauf. Wir fangen jetzt aber an, weil auch Martin und ich noch so ein bisschen jetzt gerade im Olympia-Hype noch sind. Dein erstes Mal Olympiasieg. Der Moment 2008, Medaille wird dir umgehängt. Was ging dir durch den Kopf? Wie hat sich das angefühlt?
Erstmal das erste Mal in dem Kontext ist ja da tatsächlich eine 4-jährige Geschichte. Also, nee, Moment, nicht ganz, 3. Und zwar eine 3-jährige Geschichte. Und zwar nicht, weil, nicht dieser Goldmoment, sondern da war ja alles das erste Mal. Das hat man ja auch nicht so oft. Also, die Quali. Und das war in Japan, in Kakamigahara im April 2008, weil wir die Quali über die Europameisterschaft im Jahr davor verpasst hatten. Das war ein erstes Mal. Auf einmal dieser Moment, in dem klar war, man fährt zu Olympia. Also Deutschland fährt im Hockey zu Olympia, zu den Olympischen Spielen. Dann der Moment der Nominierung von mir persönlich für die Mannschaft, wo dir persönlich klar war, du fährst wirklich zu den Olympischen Spielen. Dann die Anreise, an die ich noch lebhafte Erinnerung habe, weil tatsächlich aus irgendeinem komischen Zufall heraus ich zu den 3 jüngsten und auch gleichzeitig glücklichen gehörte, die auf dem Flieger upgegradet wurden in eine Business Class, was in so einer Mannschaft fantastisch ankam.
Ja, das kommt super an.
Inklusive Kommentare von so den älteren Starspielern bei uns, die meinen, ja gut, dann schieße ich uns halt nicht zur Medaille, wenn ihr da vorne fliegt. Also natürlich spaßhaft gesagt. Also das war alles irgendwie erstmal. Dann weiß ich noch genau, dieser Weg, die Akkreditierung zum ersten Mal, so eine Akkreditierung am Flughafen in Peking abgeholt. Dann die Busfahrt zum zum Olympischen Dorf, dann diese Ankunft vom Olympischen Dorf, wo man erstmal so geguckt hat, dann dieses erste Mal ins Olympische Dorf reinlaufen und irgendwie so alles kennenlernen. Also im Grunde genommen waren diese ganzen, alles, was ich gerade beschreibe, bis dann hin zur Goldmedaille, war alles irgendwie ein großes erstes Mal. Da halt Novak Djokovic im Olympischen Dorf irgendwie trainiert auf einmal und ich weiß nicht. Also da waren ganz viele Sachen, die wirklich so erste Male waren. Und ich habe das auch häufig schon beschrieben, die insbesondere so diese Phase, diese ersten 5 Tage, die ersten 3-4 Tage vor der Eröffnungsfeier und dann die ersten Tage bis zu unserem ersten Spiel, da war ich Volltourist. Also da bin ich da mit einer Kamera rumgelaufen und habe irgendwie nur Fotos gemacht und mit allen möglichen Leuten versucht, Selfies gab's glaube ich noch nicht so richtig, aber so Bilder zu machen, hab das auch häufig, wenn ich so Vorträge halte, benutze ich manchmal so ein paar Charts davon, weil ich inzwischen sogar davon überzeugt bin, dass dieses Aufsaugen des olympischen Spirits für Sportler elementar ist, um auch erfolgreich dort zu sein, weil sonst stellt sich, und ich finde, das hat man ganz gut am Beispiel an so ein paar Zitaten bei den Winterspielen gemerkt. Weil sonst fragt man sich als Sportler irgendwann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem Wettkampf und jedem anderen Wettkampf? Und der Unterschied ist natürlich der Spirit. Und wenn der verloren geht oder wenn der nicht rüberkommt, und ehrlicherweise ist das im Winter deutlich schwieriger als im Sommer, dann, oder wenn du den nicht zulässt, vielleicht auch, weil da gibt's auch so Beispiele von den Ruderern, die haben häufig das Problem, dass sie am Tag nach der Eröffnungsfeier schon ihre ersten Wettkämpfe haben, deswegen häufig nicht zur Eröffnungsfeier gehen, wo ich immer sage, ey, jeder muss zur Eröffnungsfeier gehen. Und ja, da steht man lange und dann müsst ihr euch das anders einteilen, dann haut früher ab oder kommt später oder wie. Aber diese Emotion und diesen Spirit aufzusaugen, das ist in ganz vielen Sportarten, also für ganz viele Sportler, glaube ich, ist das mental so ein Push. Jetzt schweife ich ab, aber inhaltlich ist es so, dass ich sage, also dieses ganze Aufsaugen und dieses ganze Erlebnis, das war alles ein erstes Mal. Und dann, klar, dieser Abpfiff im Finale, diese Goldmedaille, die ist dann nicht greifbar in dem Moment. Das ist dann eher wirklich in dem Moment kurz runtergebrochen auf den reinen sportlichen Erfolg. Du hast das Turnier gewonnen. Ob das jetzt, das war in dem Moment, ist das dann erstmal für einen Moment egal, worum es geht, weil du willst ja, ob das jetzt ein WM-Finale, EM-Finale, deutsche Meisterschaft ist, Wurst, das ist ein Finale und das willst du gewinnen und dann hast du es gewonnen. Und diese Realisation, diese Realisierung, dass das jetzt ein Olympiagold war, die kommt ja erst dann so in den Stunden und Tagen danach, wenn du dann diese Medaille irgendwann wirklich anguckst und denkst so, Alter, crazy, und auch dir so über den Scope klar wirst, was das im Vergleich bedeutet. Also deswegen lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich würde sagen, diese ganze Zeit war ein großes, in der Logik, erstes Mal an Erlebnissen und Erfahrungen, Emotionen. Und deswegen ist es so eine Geschichte, die dann in dem Moment so peakt und da ist so der Climax.
Das war eine, ohne Witz, das war eine geniale Antwort, weil, so wie du gerade gesagt hast, aufsaugen, also ich glaube Martin hat ein bisschen den Mund offen stehen, wir haben das jetzt so aufgesogen, aber jedenfalls, du hast gerade das Gefühl total geil rübergebracht. Und genau das ist das, ne? Dieses olympische Gefühl, wenn man noch nie dabei war, nicht mal ansatzweise in die Nähe kommen, das ist so schön zu hören, wenn das jemand beschreibt, so wie du gerade. Das fand ich sensationell. Deswegen danke fürs Abschweifen.
Ja, und ich glaube, das ist das, was ich mich jetzt als Nicht-Olympionike immer frage. Was ist diese Faszination dahinter? Weil wieso ist das größer als eine Weltmeisterschaft? Dann kommt immer, nur alle 4 Jahre ist bei den meisten Sportarten eine Weltmeisterschaft auch. Dieses super überhöhte, diese Sissi Hauke sagt ja vielleicht auch was, mit der bin ich ganz gut befreundet. Und das ist für mich dann oft so, boah, krass, die hat nochmal eine Aura on top, weil die ist Olympionikin. Das ist so, es ist nichts Greifbares und ich glaube, es ist für Außenstehende super schwer nachzuempfinden, was das eigentlich bedeutet für einen Sportler, für eine Sportlerin dabei zu sein.
Naja, ich meine, das ist aber, finde ich, relativ simpel erklärbar, weil am Ende ist es so, wenn alle, die das jetzt hier hören, gut, jetzt ist ein Hockeyspieler zu Gast, das hören vielleicht auch der eine oder andere zu, der aus der Hockeywelt kommt, aber prinzipiell, ich sag mal, hat ungestütztes Wissen, aber haben wahrscheinlich 1% der deutschen Bevölkerung, um in Deutschland zu bleiben, hat sich jemals mit einer Hockey-WM beschäftigt. Mhm. Ja? So. 95%, wie gesagt, einfach Zahlen benutzt jetzt, der deutschen Bevölkerung hat sich aber schon mal mit Olympischen Spielen beschäftigt. So, also diese Überhöhung oder diese Erhöhung der Olympischen Spiele kommt einmal schon mal per se dadurch, dass da einfach viel mehr Aufmerksamkeit ist. Und, ein WM-Finale, von denen ich in meiner Karriere 2 gespielt habe, auf dem Feld und 3 in der Halle, gucken, wenn es hochkommt, 1,6 Millionen Menschen. So war dann, glaube ich, mal die Topquote, wenn ich mich richtig erinnere. Ein olympisches Finale hat dann eine Einschaltquote von 14. So, und wir sprechen über Deutschland. Mhm. So, das heißt, einfach schon grundsätzlich, wenn du bei Olympischen Spielen teilnimmst als Sportler, bist du auf einmal total präsent. Jeder ist irgendwie Hockey-Fan an dem Wochenende, wo Deutschland das Halbfinale im Hockey bei Olympia spielt. Wenn wir eine WM spielen, schreibt da niemand drüber. So, also, ne? Ich glaube, deswegen ist das sehr simpel erklärt, warum ist das anders? Und dann ist es natürlich einfach dieses Erlebnis an sich. Ja, alle 4 Jahre, hast du recht, eine WM bei uns ist auch alle 4 Jahre. Und übrigens, eine WM hat auch einen super speziellen Status deswegen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die WM so im Nebenbei, da sind schon mal eine WM zu spielen, ist auch was Großes im Hockey. Aber Olympia ist gar nicht vergleichbar. Das ist Äpfel und Birnen. Das ist eben auch ein Gesamt-Multisport-Event, völlig länderübergreifend in Länder, in die du mit deiner eigenen Sportart auch gar nicht kommst. Ich wäre nie in meinem Leben in China gelandet mit Hockey. Ja, in der Zeit damals. Und genauso wenig in Rio. Insofern alleine so diese Multisport-Komponente, das ist natürlich das, was alles Olympia, die Olympischen Spiele so speziell macht.
4 Jahre später, London, wurdest du wieder abgegradet, oder? Die Anreise war kürzer, ne?
45 Minuten Flug.
Ja, genau. Nein, aber was wir uns so gefragt haben, ist so das Ziel des Titelverteidigens mit der Anreise zu Olympia schon ein Thema? Oder wie war das in eurem Kopf?
Nein, das ist, ich glaube, das ist dann vergleichbar auch mit anderen größeren Sportarten. Bei 4 Jahren kannst du nicht von der Titelverteidigung sprechen. Das ist kein Wort, was du benutzt. Es ist schon so, dass du natürlich vom Erfolg wiederholen sprichst und du hast natürlich auch eine gewisse Anzahl an Spielern, die da auch schon mal dabei waren. Aber das wäre auch nicht fair in dem Kontext, weil wenn die Hälfte der Mannschaft nicht Titelverteidiger ist, dann ist es ja nicht fair, für eine Mannschaft Titelverteidigung zu sprechen. Da bist du in so einem Teamkonstrukt schon von mehr abhängig als nur von, das ist auch egal, also es spielt da keine Rolle mehr.
Haben jetzt im Nachhinein die beiden Medaillen irgendwie eine andere Bedeutung, eine unterschiedliche Bedeutung für dich? Die beiden Goldmedaillen?
Ob die beiden eine unterschiedliche Bedeutung haben? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich denke, das werdet ihr auch von jedem oder von vielen Sportlern als Feedback bekommen. Ich versuche das immer so zu beschreiben, dass jeder Titel hat eine komplett eigene Geschichte. Und hinter jeder Medaille und auch jede Niederlage, also hinter jedem Turnier, sage ich mal, steckt eine völlig eigene Geschichte. Sowohl individuell aufgrund der Art und Weise, wie man selber dahin gekommen ist, als auch als Team. Und Peking war, ich meine, in Peking war ich irgendwie 23, habe mir noch nicht so richtig viel auch Gedanken gemacht. Das war ganz am Anfang meiner Karriere, 2006, das erste große Turnier. Dann 2 Jahre wie im Flug, weil wir 2006 Weltmeister geworden sind. 2007 im Januar bin ich dann nochmal Hallenweltmeister geworden, 6 Monate später. Also im Grunde genommen habe ich meine Karriere begonnen und bin innerhalb von 6 Monaten 2-mal Weltmeister geworden. Da fliegst du auf Planet Y durch die Galaxie und denkst, es geht jetzt immer so weiter. Dann kommen so die ersten Rückschläge, dann funktioniert mal was nicht. Aber du bist da in Trance quasi, nicht nur wegen der Siege, auch weil ich einfach so jung war. Da gehst du einfach nur von Tag zu Tag und spielst und bist froh, dass du das alles machen darfst und kannst. Und dann kamen die Olympischen Spiele und wie gesagt, schon diese Zeit von der Japan bis Peking dann nachher mit der Quali. Und das war die Geschichte da und dann holen wir da Gold und irgendwie so bis mit 23 auf einmal Olympiasieger in so einer Mannschaft und so Wahnsinn. Und dann London, völlig anderes Gefühl, viel mehr stable, mit Ende 20, absoluter Peak meiner Karriere, auch ganz anderes Ansehen so in der Gesamthockeywelt und auch von außen. Ich war sehr im Fokus auch im deutschen Olympiateam zu dem Zeitpunkt. Also völlig anderer Status, ganz anderer. Ich hatte einen Kreuzbandriss vorher, hatte 144 Tage, um überhaupt nominiert zu werden, habe mich nicht operieren lassen, habe mein Leben umgestellt, bin in dem Jahr Welthockeyspieler geworden. Also völlig andere Geschichte in dem Jahr und da auch für mich persönlich der Titel unter einem ganz anderen Stern, viel bewusster, viel präsenter alles. So, und anders, um das nur kurz abzuschließen, es gibt Titel in meiner Karriere, die emotional fast auf der Ebene sind, weil sie in der Entstehungsgeschichte, wie es dazu kam, dass am Ende da was bei rausgekommen ist, wahnsinnig, ja, wie gesagt, emotional für mich sind und viel bedeuten in dem Kontext, obwohl sie in Anführungsstrichen nur irgendwie ein deutscher Meistertitel sind oder so. Und von daher kann man Titel und Medaillen nie vergleichen, ist unmöglich und es wäre auch nicht fair, auch anderen gegenüber nicht fair, weil am Ende hast du ja da gemeinsam was geholt,
ja.
Also im Mannschaftssport zumindest und deswegen muss man das wirklich abhaken unter jeder Titel, jedes Turnier hat seine eigene Geschichte und die hat immer, ist immer mit, und ich glaube auch darum geht's. Es geht im Leben darum, Emotionen und Memories zu kreieren und Dinge, an die man sich gerne erinnert oder auch nicht so, oder auch Schwierigkeiten hat, sich daran zu erinnern, aber auch das kreiert ja wieder Emotionen und ich glaube, das ist das, was am Ende irgendwann hängen bleibt.
Wenn du sagst, Emotionen und Erinnerung kreieren, meinst du, es könnte dich irgendwann auch mal wurmen, wenn du immer wieder auf deine Vergangenheit als Hockeyspieler angesprochen wirst, nach dem Motto, mein Gott, das ist jetzt auch mal gut, jetzt bin ich Unternehmer und jetzt lass uns bitte nur noch darüber sprechen?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich habe das witzigerweise so bei mir festgestellt, dass, also sagen wir so, ich habe keine richtige Antwort drauf. Ich glaube eher nicht, weil meine Vergangenheit ist mir schon sehr wichtig und es macht mir auch viel Spaß, mich damit zu beschäftigen. Ich bin echt super traurig manchmal, dass ich die Tragik der frühen Geburt in dem Fall habe, weil heute ja wirklich alles digital festgehalten ist. Du hast ja im Grunde, also wenn ich heute Hockey spiele, dann habe ich jedes meiner Spiele auf Video und auf YouTube hochgeladen, egal wie, ne? Und zu meiner Zeit ging das so los. Also es gibt so ein paar Videoaufnahmen schon vereinzelt und da kann man sich auch mal ein Spiel von vor 10 Jahren, ich habe neulich noch mal das Finale der Deutschen Meisterschaft 2018 mir angeguckt, irgendwie mit meinen Kids und so. Das ist ja dann auch mal ganz cool, so, ne? Auch so eine Erinnerung sich noch mal zu holen. Aber was ich erzählen wollte, ist, es war, als ich, und so ist da wahrscheinlich auch dann der Mensch, als wir gegründet haben und ich losgelegt habe, war natürlich Hockey total präsent. Und das war der Grund, warum auch viele Türen vielleicht geöffnet wurden bei Unternehmen, weil man sagen konnte, Mensch, hier, da kommt der Doppel- oder der dreifache Medaillengewinner. Und dann durftest du deswegen da am Tisch sitzen und so weiter. Aber ich habe mich, da war es immer andersrum. Da war es immer so, ach Mensch, ich würde eigentlich auch gerne, dass, wenn ich vorgestellt würde, dass ich jetzt nicht immer nur als der ehemalige Hockeyspieler vorgestellt werde. Ich mache ja hier was, aber okay, ist so. Und dann in den letzten 2 Jahren switcht das so, dass inzwischen bin ich in den meisten Meetings, die ich habe, weil die ja auch nicht alle, die meisten sind ja nicht in Deutschland. In den meisten Meetings, die ich habe, hat keiner eine Ahnung, dass ich mal Sport gemacht habe. Und da denke ich mir jetzt manchmal so, Mensch,
ich weiß, wovon ich rede.
Genau. Ich hatte neulich einen Termin in den USA, in Phoenix, in Arizona, und da war, von mir selber organisiert, so eine Netzwerkveranstaltung, und da hatten wir den Ryan Murphy eingeladen. Das ist ein amerikanischer Schwimmer, der hat 5 Goldmedaillen, ich glaube 9 Medaillen insgesamt im Schwimmen für die USA geholt, ist auch immer noch aktiv und will in LA nochmal angreifen. Sensationeller Typ, auch selber echt super smart, so ein bisschen in der Investmentwelt unterwegs, und der hat da gesprochen, also wurde da interviewt, und ich sag, und danach, der saß dann so bei mir am Tisch, und dann kam er, ich meine, wir waren zusammen in Rio, und haben da beide eine Medaille gewonnen, aber der wusste das natürlich nicht, und Feldhockey hat jetzt auch in den USA überhaupt keinen Stellenwert im Männerbereich, und ich habe das dann nicht gesagt, aber als dann irgendwann einer sagte, Mensch, sag mal, wart ihr nicht zusammen bei den Olympischen Spielen, ist ihm fast alles aus dem Gesicht gefallen, weil er natürlich meinte, wieso sagst du es nicht? Ich so, ja, es ist jetzt nicht so ein Intro, hey, ich war übrigens auch mal bei Olympischen Spielen, sondern wir haben uns dann eben eher über ihn unterhalten, aber das ist, also deswegen, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube schon, dass mir meine Vergangenheit da wichtig ist, das auch schön finde, wenn sich die Leute daran erinnern, aber es ist jetzt auch nichts, ich glaube, dass das auch vergeht. Ich glaube, dass wenn ich jetzt nochmal 10, 15 Jahre weiter, dann ist es auch okay, und ich glaube, das ist dann auch der Lauf der Dinge.
Die Medaillen bleiben für immer, das kann man ja sagen, die wirst du für immer haben, aber nimm uns einmal mit in den Moment, wo dann dir klar wurde, du hast dein Leben lang Hockey gespielt, hast bis 2-facher Olympiasieger geworden, Welthockeyspieler geworden, dass du dann merkst, oh, es geht hier jetzt langsam dieser Abschnitt zu Ende, körperlich bin ich nicht mehr in der Lage, dieses Level zu gehen, und du fängst an, dich im Kopf damit zu beschäftigen, dieser Lebensabschnitt geht jetzt zu Ende. Dann bin ich nicht mehr Mo Fürste, der Hockeyspieler. Wer bin ich denn dann? Also wie geht man mit dieser Phase, wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich will noch kurz einen Kommentar sagen, weil das mir tatsächlich wichtig ist, das zu formulieren. Ich habe das eben ja auch schon einmal im Nebensatz selber gemacht. Ich sträube mich sehr gegen diese Formulierung zweifacher Olympiasieger aus folgendem Grund, wichtig ist, wir haben in Rio eine Bronzemedaille gewonnen. Mhm. Und das Witzige in unserer Art, wie wir über Sport denken, ist, wir verschlucken das einfach. Und ich meine damit nicht, das ist gar nicht so für mich gemeint, weil ob jemand mich vorstellt als zweifacher Olympiasieger und Bronzemedaillengewinner, das macht meinen Case nicht besser. Aber wir haben da mit allem, was wir hatten, eine Bronzemedaille erkämpft. Und für ganz viele war das die erste oder einzige olympische Medaille in ihrer Karriere. Und deswegen ist mir das manchmal so ein bisschen dann zu schnell, dass wir so, das wird dann einfach so weggelassen, weißt du? Das meine ich nicht vorwurfsvoll, weil ich verstehe, das ist auch lang und sperrig. Aber der Respekt für diese olympische Medaille, der ist mir da manchmal dann so ein bisschen in der Wahrnehmung. Und das ist auch so ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir eben immer nur über Medaillen sprechen und nicht über vierte Plätze. Und dann, wenn Medaillen da sind, dann sprechen wir auch nur über die Goldene und nicht mehr über die Bronze, weil die ist dann auch schon quasi zu schlecht, weißt du? Also nochmal, nicht als Vorwurf gemeint, weil ich weiß, dass das nicht so gemeint war, aber ich will das nochmal ganz deutlich betonen, dass mir diese Medaille sehr wichtig ist, weil, und das leitet zur Antwort auf deine Frage, und das ist wirklich so, die hat sich genauso angefühlt wie Gold in dem Moment. Weil du bist ja, also ich glaube auch grundsätzlich, dass es sehr viel besser ist, eine Bronzemedaille zu gewinnen als eine Silbermedaille, weil du einfach mit diesem Sieg aus dem Turnier rausgehst. Und wir haben sehr gelitten nach der Niederlage im Halbfinale, haben aber auch sehr schnell erkannt, dass wir da leider selber dran schuld waren. Und dann hast du halt 36 Stunden, um dich auf dieses Match um Bronze vorzubereiten. Und das gegen deinen Rivalen Holland, meine ganze Karriere mit denen gebettelt. Und dann gewinnst du das Ding im Penaltyschießen und holst diese Medaille. Das war jetzt unabhängig vom Karriereende, hat sich das wirklich genau, also die hatte eine andere Farbe, aber angefühlt hat sie sich wirklich super ähnlich. Die ganze Zeit danach auch. So, und Jetzt konkreter zu deiner Frage. Ich hatte mich da immer mit beschäftigt, auch sehr intensiv auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, weil das wirtschaftlich eine große Relevanz für mich hatte. In der Zeit, also ich habe durch den Hockeysport und die Art und Weise, wie man da unterstützt wurde, von der Sporthilfe, von kleineren Sponsoren, aber auch vom Verein, habe ich damit meinen Lebensunterhalt bestritten. Ja, ich konnte da kein Geld zurücklegen, aber ich konnte meine Miete davon bezahlen, mein Auto, und musste jetzt nicht noch nebenbei jobben. Heißt aber, sagen wir in die Tüte gesprochen, ich hatte 3.000 Euro netto oder was im Monat übrig. Ja, also für, also nicht übrig, sondern hatte ich zur Verfügung, um das alles zu bestreiten. So, niemand denkt aber darüber nach, als Athlet in der Zeit, dass das 6.000 Euro brutto sind und dass man die erstmal irgendwo verdienen muss, wenn man danach irgendwo anfängt zu arbeiten. Ja, und 6.000 Euro brutto ist auch doppeltes Jahresdurchschnittsgehalt in Deutschland, also auch nicht irgendwie mal eben Pappenstiel. Und diese Gedanken, die habe ich mir schon 2012 angefangen zu machen, dass wie ist eigentlich der Übergang, damit ich nicht von 0 auf 100 beziehungsweise von 100 auf 0 falle. Und habe da schon dann so einen Plan gehabt, habe ein Jahr vor Rio angefangen, in der Werbeagentur zu arbeiten. Also um erstmal diesen wirtschaftlichen Teil so abzufangen. Ja. Worauf man sich nicht vorbereiten kann, ist dieser emotionale Teil. Also dieses Karriereende und dieses, was ja auch häufig zitierte, Sportler sterben zweimal, was ich auch häufig schon benutzt habe, weil das definitiv so ist. Dein Leben endet. So wie es bis dahin war, endet's. Zu 100, also jede Facette davon. Und du kannst ein bisschen vorbereiten eben, dass das nicht so ein ganzheitlicher Tod ist, sondern dass du so ein bisschen was mitnimmst, ja, oder vorbereitest. Aber dein Leben endet, weil du startest in einen komplett neuen Ablauf, den man sich sonst nicht vorstellen kann. Weil wenn du deinen Beruf änderst, dann verändern sich Aspekte deines Lebens, aber nicht dein Leben. Ja, da sind verschiedene Teile, du stehst vielleicht eine Stunde früher auf oder kommst eine Stunde später nach Hause oder was auch immer und hast einen anderen Inhalt in deinem Tagesablauf oder musst mehr reisen oder weniger. Aber hier die ganze Fremdbestimmtheit, alles, was dazugehört als Athlet eben in der ganzen Lebensplanung. Und vor allen Dingen, es gibt auch wenige Berufe, wenn ich das so sagen kann, die so einen zeitlichen Horizont haben. Ja? Also das ist ja, und deswegen vergleicht man das auch häufig damit. Wenn du Musiker bist, wenn du Podcaster bist, wenn du was weiß ich bist, da gibt's erstmal keinen Zeitstempel auf dem, was du tust. Ja? Wenn du Journalist bist, sagt keiner, kannst du nur bis 45 machen. Hier weißt du, wenn du Anfang 20 bist, mit aller spätestens 30 ist Schluss. Und zwar komplett Schluss. Da geht's auch nicht am Tag da und dann machen wir nochmal das und ich spiele vielleicht noch. Nein, ist Ende. Und deswegen ist das emotional, kann ich da keiner drauf vorbereiten, was das bedeutet. Es ist, glaube ich, wichtig, sich das immer wieder klar zu machen, aber das ist schon ein sehr, sehr extremer, emotionaler und auch inhaltlicher Wechsel in dem Leben eines Menschen, was da passiert für Sportler. Und da machen sich viel zu wenige wirklich Gedanken drüber.
Hast du das alleine bewältigt oder hast du dir da professionelle Hilfe geholt?
Nee, ich habe das, also alleine würde ich nicht sagen, mit Umfeld, aber ich habe das tatsächlich mehr, ich habe mir da keine professionelle Hilfe geholt. Habe ich aber auch gar nicht in der Form drüber nachgedacht. Ich habe mich ganz okay vorbereitet gefühlt darauf. Ich muss aber auch sagen, dass das auch in Schüben kam. Ich habe mal irgendwann den Satz gehört, und der passt natürlich zum Hockey gar nicht, der passt zum Fußball besser, aber ich habe mal den Satz gehört, der Tag, wo du deine Karriere beendest, ist der Tag, wo du anfängst, die Bild-Zeitung anzurufen und nicht mehr andersrum. Und das passt, glaube ich, man hat den einen oder anderen Athleten im Kopf, bei dem man sich vorstellen kann, dass das genauso läuft. Aber der Gedanke dahinter ist, glaube ich, sehr wahr. Also diese Aufmerksamkeit, auch dass man da raus ist, selbst auf unserem Level, dass eben, ja, auf einmal, das interessiert halt keinen mehr. Vorher wurdest du angerufen, gefragt nach deiner Meinung zum Regenwald, und auf einmal spielt das keine Rolle mehr.
Was ist das? Also nimm uns mal mit in das Gefühl. Also ist das so ein Gefühl von Leere, vielleicht auch von, man fühlt sich ein bisschen überflüssig, plötzlich nicht mehr so wertvoll? Ist das sowas oder wie hast du dich da gefühlt in dem Moment?
Also ich würde schon sagen, dass es eine Zeit lang braucht, um für sich rauszufinden, was will ich eigentlich. Und also als Beispiel hatten wir auch eben schon, es gab sicherlich eine Phase, in der ich gedacht habe, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich doch, meldet euch wieder. So, das gab es bestimmt auch. Man versucht dann schon so wahrscheinlich ist jetzt auch schon 10 Jahre her, deswegen weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber es gab sicherlich die Phasen, in denen man ich habe zum Beispiel in der Phase dann in der Phase habe ich ein, zwei Fernsehsendungen mitgemacht, Ewige Helden war auf Vox, eine tolle Sendung. auch das war sicherlich in rückblickend eine gewisse Verlängerung der Relevanz, Karriere, so ein bisschen doch nochmal wieder da auch im irgendwie präsent zu sein, unterbewusst, war das sicherlich auch einer der Gründe. Wobei ich auch da sagen muss, ich habe danach sämtliche Anfragen, ob das Let's Dance oder Dancing.
Kam schon, ne? Dschungelcamp oder so.
Ja, das nicht, aber alles andere, glaube ich. Ne? Habe ich alles abgesagt über Jahre. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Mal die Möglichkeit gehabt, bei Let's Dance mitzumachen. Mhm. Und das war einfach dann nicht mehr so meine Welt. Aber, aber trotzdem, so am Anfang war das schon so. Und dann kommt irgendwann der Switch. Ich habe nie eine Leere gefühlt, aber ich habe schon auch zum Beispiel Zeit gebraucht, bis ich wieder mal bei einem Hockeyturnier war. Das war nicht so erstmal, da brauchte ich erstmal Distanz.
Welche Rolle hat da in der Zeit deine Familie gespielt?
Ja, eine ganz große. Ich meine, ich habe 2015 ist meine älteste Tochter geboren, also ein Jahr vorm Karriereende, auch sicherlich einer der Hauptgründe, warum ich dann auch den Zeitpunkt gewählt habe. Meine zweite Tochter ist 2017 geboren, also dementsprechend, ich hatte genug zu tun.
Du hast dann auch immer mehr zu tun bekommen. Du hast dich dann in die Berufswelt vorgearbeitet und bist heute bekannt als Gründer, Mitgründer von HYROX. Nimm uns einmal mit, wie der Schritt dann kam. Also du hast mit dem Hockey aufgehört und dann in Richtung HYROX. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also erstmal, das ist tatsächlich so, die Berufswelt, die habe ich schon sehr früh eingenommen. Ne? Also ich habe in 2007 angefangen, duales Studium zu machen, habe Medienmanagement studiert und in einer Werbeagentur gelernt, bin dann nochmal zurück in die Werbeagentur 2015, angesprochen, weil ich nicht diesen harten Cut haben wollte. Und mir war immer klar, dass ich das irgendwie vorbereiten möchte. 2017 habe ich dann gegründet und das war sicherlich nicht in der Form so vorhergesehen oder auch geplant. Sondern das zieht sich auch wie ein roter Faden bei mir durchs Leben, dass das so opportunistische Möglichkeiten oder Situationen waren, wo ich die ich dann so am Schopfe gepackt habe. Wobei ich den Begriff, das erwähne ich immer sehr häufig, Opportunismus, viel zu negativ konnotiert finde, weil ich finde das erstmal was ganz Tolles, wenn man in der Lage ist, im richtigen Moment, sage ich mal, auch da zuzupacken oder Chancen zu sehen und sie dann zu ergreifen, in meiner persönlichen Definition. Aber ja, das war so nicht geplant und ist eine Fügung gewesen. Aber ja, also habe ich auch noch ein paar andere, Meinungen zu, aber die können wir gleich nochmal eingehen.
Werbung.
Ein ganz kurzer Break, denn wir wollen noch einmal über unseren Partner Gillette Labs sprechen.
Ja, Arndt, ey, ich liebe ja die Momente nach dem Training, wenn ich denke, boah, Alter, ich bin komplett zerstört. Was kann es jetzt Geileres geben? Ab unter die wohlverdiente Dusche.
Und da kommt dann Gillette ins Spiel. Denn Gillette hat jetzt im April seine neue Gillette Labs Body and Intimate Linie vorgestellt. Und dieser brandneue Rasierer bietet Gillettes sicherste Körperrasur dank Dreifachschutzsystem und innovativen Griff für maximale Kontrolle.
Und das ist tatsächlich sinnvoll, weil die Haut nach so einem Training wirklich alles ist, aber bei weitem nicht entspannt.
Ja, das kenne ich echt. Deswegen ist dieses Dreifachschutzsystem auch so genial. Es bietet Schutz vor Irritation, eingewachsenen Haaren und ein Gleitstreifen, der einfach hilft, damit alles glatt läuft.
Arndt. Und dieser Griff, ganz ehrlich, der ist für Leute gemacht, die immer die Kontrolle behalten wollen.
Also ja, ich weiß, so wie für dich nach jedem Workout, mein Freund.
Ganz genau.
Hier ist auch nochmal wichtig, wir reden hier von der ersten Körper- und Intimrasurlinie, die von der Skin Health Alliance akkreditiert wurde.
Ganz klar. Also nicht nur Marketing, sondern auch Substanz.
So ist es. Und damit geht's jetzt ab, zurück zur Folge.
Werbung Ende.
Wenn wir jetzt aufs Thema HYROX kommen, ne? Also das ist ja der zweite, definitiv auch in einem Men's House Podcast. Ich meine, das ist ein Thema, was wir auch mit dem Heft und mit der Marke schon lange verfolgen. Es soll ja immer noch Leute geben, die das nicht so genau wissen, was das ist. Das müssen wir einmal jetzt ganz kurz die Basics abreißen. Also, das ist ein Wettkampf, achtmal ein Kilometer laufen, zwischendrin machst du Fitnessübungen. Ich weiß, das hast du schon eine Milliarde Mal erklärt, aber wir müssen es heute auch einmal ganz kurz abreißen. Und das heißt, es ist eine Mischung aus Cardio- und Kraftelementen, bewusst Kraftübungen wie Lunges, wie Schlittenziehen, wie Skiergometer, die für alle machbar sind. Das war, glaube ich, so in eurer Definition auch wichtig, dass das eben kein Klimmzug ist oder keine Human Flag, sondern Übungen, die jeder, jede irgendwie absolvieren kann. So, grob zusammengefasst ist es das. Es ist vergleichbar, es ist messbar, es ist immer das gleiche Gewicht und deswegen ist es auch, so wie du es immer betonst, eine Sportart, die so schön vergleichbar immer wieder ist. Und jetzt du und gerne korrigieren, was ich alles falsch gesagt habe.
Nein, das ist so. Ich würde tatsächlich so ein bisschen den Call to Action machen, ohne da jetzt im Detail verbal darauf einzugehen, dass man sich, wenn man da gerne nochmal so die konkreter die Prinzipien und das anschaut, was das genau ist. Aber ich glaube, so vom Prinzip hast du es erklärt. Und wir haben eigentlich den Trimm-dich-Pfad zu einer Sportart gebaut. So kann man es, glaube ich, allgemeingültig zusammenfassen. Ohne jetzt zu sehr auf die einzelnen Workouts beziehungsweise Functional Fitness Stations dann so einzugehen, die dann in unserer Event-Konstruktion, also dem Sport an sich, vorkommen. Wir haben eine Vergleichbarkeit geschaffen, die global ist, die immer wieder polarisierend diskutiert wird, wie vergleichbar es wirklich ist. Aber das ist ungefähr so wie beim Marathon zu sagen, die Strecken sind auch nicht alle gleich. Das ist auch so, denke ich, und trotzdem gibt es da einen Weltrekord. Also da gibt das Team alles, um es so vergleichbar wie möglich zu machen. Genau, und das ist für uns die Definition von Sport. Es ist time-getrackt, du hast eine Zeit, die am Ende dasteht. Deine Split-Times von den einzelnen Workouts und den einzelnen Läufen, 8x1 Kilometer, werden gestoppt und kannst dann analysieren und so weiter. Genau, und die Idee ist ganz klar gewesen, so das als Sport zu etablieren in dem Fitness-Segment, weil wir sehr davon überzeugt waren, dass es in dem Bereich noch keine wirkliche Participation-Sportart gibt. Ja, so. Also das war so im Kerngedanken, ist das die Idee. Und ja, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren.
Das heißt, wenn ich früher einfach ins Gym gegangen bin, um mich aufzupumpen und fit zu sein, konnte ich halt sagen, ich drücke vielleicht 100 Kilo auf der Bank und mache bei den Kniebeugen 10x100. Aber dieses HYROX gibt dem Ganzen einen Rahmen, den kompletten Fitnesszustand zu messen, zu vergleichen und auch dann zu gewinnen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Da bin ich auch vorsichtig. Ich würde eher sagen, es sind anders. Vor 20 Jahren sind die Leute ins Fitnessstudio gegangen, wie du, Martin, gerade gesagt hast, aus verschiedensten Gründen. Du hast eine Sportart gemacht und hast zusätzlich Krafttraining gebraucht und bist deswegen vielleicht 1, 2, 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, aber warst eigentlich American Football Spieler oder Tennisspieler oder Hockey Spieler oder wie auch immer. Also das war eine Motivation, ins Gym zu gehen. Und die anderen Gründe waren also gut aussehen, gesund sein, abnehmen, solche Dinge. Ja? Also Aesthetics und Gesundheit, sagen wir mal.
Ja.
So, und aber wir sind gestolpert über so ein Insight, dass sich die Leute, die ins Gym gehen, heutzutage, wenn sie gefragt werden, dass über die Hälfte der Menschen, die ins Gym gehen, sagen, dass die Sportart, die sie machen, Fitness ist. Mhm. Und früher war es halt so, die Leute, die ins Gym gegangen sind, haben gesagt, ja, ich bin Hockeyspieler oder Tennisspieler oder Fußballspieler, aber ich gehe auch mal ins Gym. So, und das hat für uns keinen Sinn ergeben, weil wir gesagt haben, aus unserer Welt kommt, ja, aber okay, das macht keinen Sinn. Ihr trainiert im Gym, ihr nennt das Fitness, aber welchen Sport macht ihr denn? Mhm. Und also haben wir im Grunde genommen gesagt, wir müssen den Sport für diese Leute bauen, die da in dieses Gym gehen und sagen, ihr Sport ist Fitness, weil offensichtlich haben die ja keinen Sport. Weil sonst würden sie ja sagen, mein Sport ist Tennis oder Basketball oder was auch immer. Aber nein, sagen sie nicht mehr, die sagen, mein Sport ist Fitness. Und das kommt halt aus einer jahrelangen Entwicklung von Les Mills-Logiken, ja, die angefangen haben, Trainingskurse im Group-Class-Training zu etablieren, insbesondere im weiblichen Bereich. CrossFit, die dann vor 15 Jahren oder 20 Jahren oder was angefangen haben, eine Trainingsmethodologie in diese Gym-Welt zu bringen, die allerdings verpasst haben, auch eine Sportart da drauf zu setzen, die außerhalb des Profibereichs funktioniert. So, und das haben wir eigentlich gebaut. Also es geht nicht um die Vergleichbarkeit von einem Fitnesszustand global, sondern es ist schon sehr spezifisch dieser Sport. Und wir sagen auch nicht, dass der unseren Sport macht, jetzt der allgemein fitteste Mensch der Welt ist. Genauso wenig wie ein Zehnkämpfer nicht sagt, dass die Person der global fitteste Mensch, sondern es ist ganz spezifisch auf diese 10 Sportarten und bei uns auf diese 8 Workouts und Laufkombinationen ausgerichtet.
Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie hoch ist der Anteil Frauen-Männer? Habt ihr da Zahlen?
Ja, da sind wir auch überragend stolz drauf, weil wir sind jetzt gerade switchen wir zu 51% Frauen cool. und 49% Männer. Also wir sind immer ziemlich genau 50-50 gewesen, aber in den großen Märkten werden es immer mehr Frauen. Super ungewöhnlich in der Mass Participation Endurance Welt. Wahnsinnig ungewöhnlich und natürlich ein super Insight für uns. Zeigt einfach, dass Frauen super competitive sind und auch Bock haben, sich zu challengen, nur halt anders. Die brauchen nicht mit den 10 Gym Bros zusammen zu sagen, wer ist eigentlich der geilste und schnellste, sondern die setzen sich ihre eigenen Ziele oder mit im Double mit einer Freundin oder mit dem Partner und versuchen so ihre eigene Challenge zu machen.
Welche Grundfitness muss man mitbringen? Also, das kann ja nicht, ich kann nicht untrainiert an einem Heilungswettkampf teilnehmen. Einfach so loslegen, oder? Also wie hoch ist die Schwelle? Was würdest du sagen?
Nein, aber ich glaube, du solltest auch nicht untrainiert einen Marathon machen.
Den Marathon, oder? Genau. Aber würdest du das so vergleichen? Würdest du von der sportlichen Herausforderung, jetzt auch wenn es nicht vergleichen kann, weiß ich, weil es komplett unterschiedlich ist, aber so die Schwelle ähnlich? Weil dann würde ich ja sagen, Marathon ist für mich, boah, nie erreicht, werde ich nie schaffen. Hyrox würde ich sagen, kriege ich irgendwie hin, irgendwann.
Ja, ich glaube, es stimmt ja nicht, dass du keinen Marathon schaffen würdest, weil wir könnten den ja auch zusammen spazieren. Dann würden wir lange brauchen. Das ist immer so mein Argument. Es liegt ja nur an deiner eigenen Motivation.
Absolut.
Was du eigentlich sagst, ist, du schaffst keinen Marathon ohne unter 4,5 Stunden. Oder
Und ich oder sage, fünf, ich schaffe keinen Marathon, weil ich keinen Bock drauf habe. So ehrlich muss man auch sein.
Aber das ist ja der Punkt.
Genau.
Darauf wollte ich hinaus. Ja. Ne? Also du würdest schon einen Marathon schaffen, wenn du dir jetzt sagen würdest, dass ich will jetzt diese Bucketlist einmal abhaken.
Absolut.
Das ist aber das Problem, was wir mit Hyrox eben nicht haben. Wir wollen wir sind kein Bucketlist-Event. Also wenn du Hyrox machst, dann machst du das zu einer großen Prozentzahl, weil du sagst, das ist irgendwie eine geile Challenge, da habe ich Bock, mich drauf vorzubereiten. Gleichzeitig ist es irgendwie noch zufällig gesund und das Training macht irgendwie Sinn. Aber die wenigsten sagen nach einem Event, okay, ich habe das jetzt einmal gemacht, das war's. Gibt's auch, aber das ist beim Marathon viel mehr die Logik. Das sieht man auch die Return Rate bei uns ist wahnsinnig hoch. Und der Grund, warum sie nicht 100% ist, ist in ganz vielen Fällen, weil die einfach keine Tickets mehr bekommen. Aber bei Marathon braucht von Event zu Event, der Hamburg-Marathon braucht jedes Jahr ungefähr 70% neue Teilnehmer. Bei uns sind es vielleicht 15%. So, das heißt, du hast also diese Return-Rate, die ja auch hochgradig wichtig ist für so eine Sportart. Und um deine Frage zu beantworten, du solltest schon ein gewisses Fitness-Level mitbringen, hauptsächlich, weil du sonst diesen Standard, du könntest auch bei uns gehen und der langsamste Teilnehmer bis jetzt war irgendwie 3:20, das geht auch. Aber darauf haben natürlich dann die meisten keinen Bock, weil wenn du mitmachst, dann willst du da auch irgendwie so ein bisschen deinem eigenen Anspruch gerecht werden, was auch immer der ist.
Ich frage auch deswegen, aber da kannst du mich jetzt auch gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. In meiner Wahrnehmung, auch so wie die Bilder, die gespielt werden von Hyrox-Wettkämpfen, Videos, Leute, die das posten, ist das für mich schon eine, auf den ersten Blick, eine ziemliche High-Performer-Sportart. Du siehst viel wahnsinnig Durchtrainierte. Viele Männer oben ohne. Frauen, die echt fit aussehen, so dass ich deswegen auch das gerade gefragt habe mit der Schwelle. Ist das von euch auch bewusst in so eine Richtung etabliert worden? Oder hättet ihr lieber eigentlich euch manchmal in so einer, eigentlich wollen wir eine breitere Masse ansprechen. Wie ist da so Außenwahrnehmung und innere Wahrnehmung?
Ja, das ist ganz witzig, weil also erstmal habe ich gar keine richtige hundertprozentige Antwort oder so die Wahrheit da für dich parat. Aber ich hab dazu so ein paar Punkte. Also zum einen Der Teil, wo ich dir hundertprozentig recht gebe, ist immer ein schmaler Grat. Wie viel kommunizierst du eigentlich das eine und das andere Ende der Range? Ja, ich könnte jetzt auch mal übertrieben sagen, ich könnte auch jeden Übergewichtigen, der jemals bei uns teilnimmt, aufnehmen und mich jetzt total in der Kommunikation darauf fokussieren. Mhm. Könnte eine Strategie sein, um zu zeigen, hey, so nach dem Motto, kann jeder schaffen. Ja, also so. Jetzt, wenn man es aber mal andersrum, wenn man aber mal weiterdenkt, denk mal, überleg mal, nimm mal irgendeine andere Sportart, Tennis. Wenn du jetzt an die Berichterstattung oder an Bilder oder alles, was dir bei YouTube, wenn du eingibst, du wirst sehr selten ein Tennismatch sehen, wo zwei sich wieder mit der Bratpfanne so den Ball hin und her spielen, sondern du siehst halt die aspirational Leute so, ne? Und ich glaube, wenn du vom Marathon Fotos siehst oder Highlights oder was auch immer, du wirst immer die vier Kenianer sehen, die gerade wieder die in der Berichterstattung. Ich glaube, dass die Wahrheit so ein bisschen dazwischen liegt. Auf der einen Seite ist das wahr, das kann teilweise die Eintrittshürde für viele erstmal so, oh Gott, schaffe ich nicht. Und das ist auch absolut, deswegen gebe ich dir recht. Ich habe Freunde, die sind Olympiasieger in der Sportart geworden, die mir sehr nah ist, die sagen, das schaffe ich nicht. Wo ich immer denke, ja, Bruder, da ist der 83-jährige Michaele aus Verona, hat 2 Stunden 25 mit seiner 57-jährigen Tochter im Double gebraucht. Und du sagst mir, du würdest es nicht schaffen. Weißt du, das ist ja völlig absurd. Aber das ist dann eben unser Job, das auch immer weiter zu kommunizieren. Ich glaube, dass der Wachstum an Teilnehmern, wir haben jetzt dieses Jahr werden wir ungefähr 1,8 Millionen Teilnehmer global haben. Ich glaube, dass das schon zeigt, dass insgesamt die Message schon ankommt. Aber ja, in manchen Kreisen dauert es halt ein bisschen länger, bis sie irgendwann merken, okay, man kann sich das doch zutrauen.
Ich überlege immer noch ein bisschen, ob ich mir das zutraue. Ich habe schon oft zugeguckt, aber diese Laufeinheiten, die würden mich sowas von töten. Also ich glaube, am Gerät, am Gewicht werde ich zum Tier, aber dieses Laufen ist für mich nach wie vor so ein Thema, weiß ich noch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Moritz, hast du schon mal teilgenommen? Bestimmt, oder?
Ja, ich hab neulich mal gezählt, weil ich das gefragt wurde auch. Ich habe, glaube ich, so 30 Mal mitgemacht oder so.
Immer alleine oder im Double?
Nee, fast immer im Double, nur vier oder fünf Mal alleine.
Okay.
Gibt es denn, da gibt es wahrscheinlich auch eine Rekordzeit, ne? Eine absolute Rekordzeit? Was ist die bei Männern und bei Frauen?
Boah, jetzt hast du mich. Also bei den Männern, also erstmal, es gibt die sogenannte Pro-Kategorie für die Professionals. Die haben ein bisschen mehr, die haben mehr Gewicht. Also da kann sich aber jeder anmelden. Also du könntest dich auch in der Pro-Kategorie anmelden, dann hast du aber die Pro-Gewichte.
Okay.
Und dann gibt's die Open-Kategorie mit den offenen Gewichten, also mit den weniger Gewichten. Das gibt's für Männer und Frauen. Mhm. Deswegen gibt es dann auch entsprechend in jedem Bereich einen Weltrekord. Ich weiß, dass der Weltrekord bei den Männern im Pro-Bereich bei 53 Minuten und 16 Sekunden oder sowas liegt, über den Daumen. Das sagt jetzt natürlich erstmal gar nichts, wenn man keinen Referenzwert hat. Aber ich kann mal als Referenzwert sagen, also meine Bestzeit, ich habe zweimal mitgemacht in der Pro-Kategorie, meine Bestzeit in der Pro-Kategorie ist flockige 24,5 Minuten langsamer. Also, und ich bin jetzt wahrscheinlich eher oberer Durchschnitt. Also das ist schon absolut unfassbar, weil 24 Minuten auf einem 8-Kilometer-Kurs mit 8 Workouts rauszuholen, das ist wirklich absolut geil.
Kannst du sagen, wo du die liegen lässt, wo werden dir genau diese 24 Minuten abgenommen? Auf der Laufstrecke oder bei einer Übung, wo du sagst, warum haben wir die damals ausgewählt?
Nee, tatsächlich ist es bei mir auch eher so, ich bin relativ gut in den Workouts. Ich bin jetzt kein schlechter Läufer, aber die laufen halt, um mal so eine Referenz zu nennen, die Jungs laufen da ungefähr so ein 3,30er, 3,35er Schnitt auf einen Kilometer. Und ich komme dann in so einem Wettkampf da nach der Belastung, das darf man ja nicht vergessen, Schlittenschiebe. Also die 3,30 könnte ich auch laufen, wenn ich die Pausen dazwischen hätte, würde ich das wahrscheinlich sogar, naja, nicht ganz mehr, aber in die Nähe würde ich kommen. So jetzt im Wettkampf komme ich halt nicht unter einen 4,50er Schnitt und dann fehlen mir halt schon mal fast anderthalb Minuten pro Kilometer. Ja. Da bist du schon mal immerhin bei 12 Minuten so. Und die restlichen 10 sind dann, ich mache Trinkpausen, die machen die nicht. Da kommen schon auch nochmal 3-4 Minuten drauf und der Rest ist dann bei den Workouts.
Die Gewichte bei Frauen und Männern sind unterschiedlich, richtig? Mhm. Aber die sind bei Männern immer gleich. Also nicht der, nee?
Nee, es gibt dieses Pro-Gewicht, genau, wie eben angesprochen, und die offene
Kategorie. Die zwei, genau. Aber wenn du in der offenen Klasse antrittst, dann ist es egal, ob du der... Gibt es eine Altersgrenze? Muss man 18 sein? Nee.
16 muss
16.
man sein.
Okay, das heißt, der 16-jährige, jetzt mal übertrieben, ganz schmale Läufer, ganz flinker Läufer, wahnsinnig schnell, muss am Gewicht schlitten, dann das Gleiche machen wie der, sagen wir mal, 30-jährige Pumper, der wahnsinnig stark ist und der aber nicht laufen kann. Also das heißt, die müssen sich durch ihre beiden jeweiligen schwachen Dinger, müssen die sich kämpfen.
Absolut. Also das ist genau die Idee. Die Athleten, und das ist auch das, was ausmacht. Also wir haben auch schon die spannendsten Wettkämpfe gesehen zwischen der 26-fachen deutschen Meisterin im Marathon Sabrina Mockenhaupt, die gegen eine Crossfitterin gelaufen ist. Und sie hat so ein 3-10er, 3-20er Schnitt auf den Kilometer gelaufen und ihre Gegnerin einen 5-Minuten Schnitt.
Ja, okay.
Dafür hat Sabrina 14,5 Minuten beim Sled-Pull gebraucht und die Crossfitterin hat das in 2:10 irgendwie weggezogen. Und am Ende haben die bei den Wallballs, also bei der letzten Workout, nebeneinander gestanden und da waren irgendwie 7 Sekunden auseinander.
Ja,
also die haben sich während des gesamten Races nicht einmal gesehen, außer am Ende bei den Wallballs. Also es ist schon lustig dann. Und genau das zeigt eigentlich, welchen Mix man braucht, um am Ende erfolgreich in der Sportart zu sein.
Und sag mal, gibt es einen Besenwagen?
So nee, und das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede.
Okay.
Also bei uns kann wirklich jeder finishen. Das stört uns nicht.
Ich habe tatsächlich einen Kumpel, der kommt aus dem Laufen und der hat gesagt, und ich habe gerade überlegt, ob das wirklich wahr sein kann, dass der nur für die Wallballs am Ende über eine Stunde gebraucht hat, weil er das nicht mehr geschafft hat.
Also ja,
gibt's, ne? Also er hat es einfach nicht mehr geschafft. Also es ging dann nicht mehr, da musste Pause machen und jeder einzelne Wurf war ein richtig harter Kampf. Aber du hast so viel Zeit, wie du brauchst.
Du hast so viel Zeit, wie du möchtest. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, das Erlebnis zu haben, da ins Ziel zu kommen. Und das muss man ja auch sagen, wenn du dann in dem Zustand bist, dass du eine Stunde für die Wallballs brauchst, dann ist dir ja auch egal, ob dein Ergebnis jetzt 2 Stunden 40 oder 2 Stunden 55 ist. Das ist ja dann auch egal. Und dann geht es nur noch darum, irgendwie ins Ziel zu kommen. Und das Erlebnis wollen wir halt niemandem wegnehmen.
Wenn ich jetzt super Bock hätte, was ich vielleicht nach unserem Gespräch habe, mal mitzumachen.
Ich muss ganz kurz wissen, Martin redet sich hier in unseren... Der redet sich immer um Kopf und Kragen. Vor kurzem hatte schon Boston-Marathon zugesagt. Ich bin sehr gespannt, was heute noch kommt. Ich wusste, dass du wieder irgendwas machst, Martin. Also bitte.
Danke. Also, ihr seid weltweit, gibt es eure Events. Gibt es denn jetzt auch bald noch eins in Deutschland, was ansteht, wo ich jetzt mich natürlich für die Pro-Kategorie anmelden könnte, um da zu gewinnen? Also habe ich jetzt dieses Jahr, kann ich 2026 deutscher Meister werden?
Nee, weil es den Titel in der Form gar nicht gibt. Aber
können wir für mich einführen vielleicht?
Den können wir für dich einführen. Dann wirst du es ja natürlich auch sicher, wenn wir es nur für dich einführen. Wir haben Stand jetzt noch ein sehr großes Event in Berlin im Mai, wo man sich anmelden kann. Das ist tatsächlich 9 Tage lang auf dem Tempelhofer Feld.
9 Tage in Folge?
9 Tage am Stück. Das wird das größte Event, was wir je hatten in Deutschland. Da sind etwas über 30.000 Tickets verkauft für und das wird ein riesen Festival of Fitness die Woche. Also da gibt's auch noch ein paar Tickets für, habe ich gesehen, für ein paar Tage zumindest.
Okay.
Da könnte man sich noch anmelden. Und die zweite Jahreshälfte, also das ist bei uns dann die neue Saison, die beginnt dann so im Herbst. Die Events werden erst jetzt so im Frühjahr, Sommer announced. Und dann kann man sich da auch noch, also Hamburg ist Ende Oktober. Wir haben Stuttgart noch auf dem Programm. Und da sind noch ein paar Opportunities. Im April in Köln, das ist, glaube ich, schon ausverkauft. Und dann ist noch wird noch ein Event auch im Westen im November kommen. Also da in Deutschland gibt es noch ein paar Events dieses Jahr, ja.
Okay, aber wenn ich jetzt, lass uns noch mal kurz da in Berlin bleiben. Wann war das noch mal genau?
Die genauen Eventtage sind Ende Mai. Ganz genau müsste ich da tatsächlich auch in unseren schlauen Schedule gucken, was ich jetzt übrigens nebenbei, deswegen verzögere ich meine Antwort gerade mache, um hier auch eine vernünftige Antwort geben zu können. Also das ist 22. bis 31. Mai.
So, und jetzt haben wir 27. Februar. Das heißt, ich hätte noch 3 Monate Zeit, mich vorzubereiten. Mhm. Was würdest du sagen? Ich bin körperlich fit.
Laufen.
Laufen?
Nur laufen.
Ist schon so, ne? Haben wir vorher auch drüber. Also, naja, das ist das Ding, ne?
Das war jetzt mein Assessment, nachdem Martin gesagt hat, er ist erstmal so für Workouts, fühlt er sich einigermaßen gut vorbereitet und wird zur Maschine. Der große Unterschied ist, dass die Läufe halt, also man muss dieses VO2 Max, diesen Bereich einfach trainieren. Du musst einfach ein bisschen laufen. Also es sei denn, dir ist jetzt egal und du willst einfach nur irgendwie durchkommen, aber du willst ja deutscher Meister werden.
Exakt.
Und dafür musst du einfach laufen. Du musst üben. Die 3 Monate lang würde ich 2-mal die Woche einen längeren langsamen Lauf machen und würde anfangen, irgendwann ab Woche 2 einmal noch zusätzlich Intervalle zu machen. Und dann das irgendwann auf 2 und 2 hochfahren, so 6 Wochen vorher. Und dann kurz vorher, vor allen Dingen im Intervallbereich, nochmal für Pace sorgen. Und dann würde ich reingehen und würde ich mir erstmal so ein Ziel setzen und gucken, ob das möglich ist.
Wir sind jetzt nicht der Wirtschaftspodcast OMR, wo du ja vor nicht allzu langer Zeit ja auch mal wart. Deswegen dieses Ganze, diese wahnsinnig beeindruckenden Zahlen, was das Thema Hyrux angeht, können wir jetzt hier nicht breitreten. Was mich aber interessiert ist, du hast gerade gesagt, 1,8 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jetzt 9-mal hintereinander, Tempelhof, auf der ganzen Welt. Hast du manchmal so im ruhigen Moment, ich weiß gar nicht, ob es aktuell ruhige Momente gibt, aber so Sorge davor, dass der Hype irgendwann aufhört? Also hast du so dieses, keine Ahnung, hat man bei, jetzt ist der Hype, CrossFit-Hype nicht vorbei, aber das, was CrossFit immer sein wollte, würde ich sagen, schaffen sie nicht mehr. Global, groß, jeder macht mit, fittest man of the earth, das, so. Hast du manchmal Angst davor, dass Hyrox irgendwann wieder weg ist?
Du, also die Antwort ist nein, aber nicht, weil ich keine Angst davor habe, dass Hyrox wieder weg ist. Ich habe einfach keine Angst davor.
Okay.
Also, wir machen, was wir machen und wir glauben, dass das Sinn macht und dass das auch nachhaltig ist und gut ist und dass das viele Menschen zum Sport bringt, was erstmal was ganz Tolles ist. Und wenn irgendwann, wenn wir glauben, dass Hyrox eine Sportart ist und eine Sportart ist eigentlich da. Mhm. Also es gibt wenige Beispiele von Sportarten, die weg sind. Jetzt können wir uns das in unserer Zeit nicht mehr so vorstellen, weil einfach nicht so viele Sportarten erst in den letzten 7 Jahren erfunden wurden, die dann funktionieren. Aber das, mit dem Thema beschäftige ich mich in meinem beruflichen Alltag fast jeden Tag, dass die Leute oder dass es schwierig ist für viele zu greifen, dass es das, was wir machen, noch nie gab. Also es gab auch noch nie zum Beispiel, dass eine Firma eine Sportart besessen hat. Das gibt es nicht. Mhm. Ja, ein Sport gehört nicht jemandem. Mhm. Jetzt könntest du sagen, CrossFit, das würde ich aber challengen mit der Aussage, dass das eine Trainingsmethodologie ist und eben nicht in dem Sinne eine Sportart, wo du irgendwie an Wettkämpfen teilnimmst, auch wenn sie eine gewisse Form von Wettkampf anbieten. Aber das ist für mich nicht ganz vergleichbar. So, und von daher sage ich, Angst überhaupt nicht, aber natürlich beschäftigen wir uns mit Herausforderungen oder auch mit der Frage, wie bewegen sich die Trends weiter, was passiert so in der Welt und was müssen wir vielleicht vorsehen. Aber Angst wäre viel zu viel, weil wenn irgendwann das niemanden mehr interessiert, dann müssen wir halt was anderes machen.
Und um nochmal jetzt kommen wir so die Klammer, journalistische, wertvolle Klammer kriegen zum Thema keine Olympia. Ahnung, ich kann nicht viel gut, aber so klammern kann ich. Thema Olympia. Du hast schon häufiger mal gesagt, dass du fest davon überzeugt bist, dass Hyrox mal olympisch wird. Was dann ja auch, wenn man sagt, es ist eine Sportart, die logische Konsequenz ist, oder?
Ja, also zumindest ist es, genau, also es ist in der Theorie erstmal die logische Konsequenz. Ob das in der Praxis dann für alle Beteiligten Sinn macht, das muss man natürlich dann im Einzelfall sehen. Und die Chance ist auf jeden Fall da. Ich glaube, dass Hyrox als, oder das, was wir machen, diese Form des Sports, die wird olympisch werden. So. Und ob sie jetzt dann in den Olympischen Spielen als Hyrox da ist oder ob das dann einen anderen Begriff gibt, weil diese Markenrechtsthematik vom IOC ein Problem, I don't know. Das sind alles Gespräche. Aber auch da, auch das IOC hat noch nie mit einer Marke über die Integration einer Sportart in die Olympischen Spiele gesprochen. Also da gibt's auch keine Benchmarks, ja, oder so Narrative, die man da so als Präzedenzfälle, die man da so vorlegen kann. Das sind jetzt alles so Gespräche, die auch schon laufen und die wir anfangen zu führen. Und da ist eine Menge Erklärungsbedarf, eine Menge Verständnisbedarf und das alles aufzuhängen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Grundidee, also dieses, ich sag mal, dieser moderne Trimm-dich-Pfad, der wird irgendwann bei Olympia sein, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, und man hat ja auch, wie lange dauert es erfahrungsgemäß, bis eine neue Sportart dann bei Olympia stattfindet? Also es ist ja, ich habe keinen Referenzwert, was da für Jahre ins Land gehen, bis man vom ersten Mal überspitzt formuliert beim IOC anrufen bis zu, wir sind jetzt Teil der Olympiade.
Ja, das auch das, da muss man schon, das muss man ein bisschen differenzieren, weil das geht in der Theorie, dauert das 5 Minuten, weil es tatsächlich so ist, dass es da ja so Wege gibt, wenn du Gastgebernation bist, dann darfst du eigene Disziplinen bzw. Sportarten einreichen einfach. Ne? Also als Beispiel, wenn wir jetzt mit Deutschland uns um die Olympischen Spiele bewerben und München, Hamburg, Berlin, die Rhein-Ruhr-Region oder wird's, dann kann das Gastgeberland 3 Sportarten vorschlagen und könnte sagen, wir machen jetzt Hyrox und SUP-Paddling und noch was, machen wir olympisch. So. Die müssen dann ein paar Voraussetzungen erfüllen, aber das, und dann wäre das so, ja. So wie wir jetzt auf einmal Flag Football, ich glaube Cricket, Lacrosse, ne, und so was, ja, jetzt in LA olympisch sind. Den Weg, den du gerade beschrieben hast, das wäre der, du bist eine Sportart, du gründest einen eigenen Verband, du versuchst den zu sanction. Das dauert wahrscheinlich 30 Jahre. Mhm. So, und aber es gibt auch andere Wege. Du kannst dich auch einem Verband anschließen und dann als Disziplin eines bestehenden Verbandes agieren. Und dann ist es auch wieder, dann sind es nicht 5 Minuten, aber auch nicht 30 Jahre. Dann ist es so. Also da gibt es ganz verschiedene Wege für eine Integration in Olympische Spiele. Und einen dieser Wege, den sind wir dabei zu bestreiten. Aber ich will auch ganz deutlich sagen, dass Arndt, du hast das für mich Relevanteste dabei gesagt. Wir positionieren Hyrox als Sport. Und für einen Sport wäre das in irgendeiner Form eine gewissermaßen eine logische Konsequenz. Mir ist aber viel wichtiger dabei, dass auch alleine durch dieses Gespräch klar wird, dass diese Positionierung als Sportart relevant ist. Mhm. Weil das unterscheidet uns dann auch schon von so einem Bucketlist-Event. Mhm. Ne? Dass wir sagen, nee, wir wollen die Positionierung da. Und da geht es nicht um irgendwie ein Gym-Workout, sondern wirklich um die Sportart Hyrox.
Wir schließen den Podcast traditionell mit der Frage, welches das erste Mal ist in Zukunft, auf das du dich freust? Das kann aus dem sportlichen, privaten Bereich sein.
Das ist simpel, weil das tatsächlich so ist, dass ich dadurch, dass ich ja verhältnismäßig kleine Kinder habe, unfassbar viele Firsts noch habe, im täglichen quasi. Und meine ältere Tochter kommt jetzt im Sommer aufs Gymnasium und die ganzen Entwicklungen in dem Bereich, auf die ganzen Firsts freue ich mich mega. Ihre ersten Erfahrungen im Sportbereich, die haben gerade vor ein paar Wochen das erste Youngstars Hyrox Event beide mitgemacht. Das war cool. Für mich emotional crazy. Also da habe ich so viele Firsts, auf die freue ich mich alle.
Die Kleine auch mit, was hast du gesagt, mit 8? Ist sie 8?
Ja, 8 ist das Jüngste, was wir haben das Youngstars in Amsterdam zum ersten Mal eingeführt.
Okay.
Für Kids ab 8 bis 15 und meine beiden 8 und 10 haben beide mitgemacht und das war wirklich Next Level, das hat so viel Spaß gemacht.
Ja, cool. Dann, ey, vielen Dank.
In Berlin treten wir das nächste Mal an, also.
Tun sie die beiden?
Ja.
Sehr cool. Ja, Martin.
Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich sehen.
Ja, beim deutschen Meistertitel. Das wird schön. Ey, Moritz, vielen, vielen Dank. Das war total spannend, sehr kurzweilig. Ich glaube, Hyrox wird die nächsten Jahre im Sportbereich eine ganz schön wichtige Rolle spielen. Und so als jemand wie Martin und ich, die so aus dem Sportbereich kommen, ich habe auch Sport studiert, finde ich so eine Geschichte immer wahnsinnig cool und inspirierend, dass sowas entstehen kann. Einfach eine neue Sportart entsteht.
Ja.
Und 1,8 Millionen Leute nehmen an Wettkämpfen teil. Das sind ja noch nicht die, die trainieren, die sich fit halten. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie hoch diese Zahl ist. Kann man ja gar nicht bemessen wahrscheinlich. Ne? Oder habt ihr so eine Schätzung, wie viele Leute...
Ja. Ja, genau. Also es ist so, dass wir haben ja auch dieses Lizenzmodell für Fitnessstudios von CrossFit uns quasi abgeguckt. Mhm. Und wir haben jetzt, Stand heute, ungefähr 14.000 globale Lizenznehmer im Gym-Bereich.
Wahnsinn.
So, und das heißt, also wir sagen immer, dass wir erreichen wahrscheinlich so 100 Millionen Menschen über diese Gyms. Jetzt ist natürlich, brauchen wir nicht diskutieren, wie viele davon jetzt wirklich das trainieren, I don't know.
Ja. Ja. Du, ich komme aus dem Print-Bereich, ich kenne das mit diesen Zahlen, die man nach oben hat. Uns hören hier auch 1 Million Menschen.
Mindestens.
vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht.
Danke, Moritz.
Sehr gerne.
Mach's gut da draußen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.